Schlagbaum.
Herzlich willkommen zum 10. Schlagbaum-Podcast, der Zoll-Podcast aus Münster. Ich begrüße ganz herzlich zum einen meine liebe Kollegin Almut Barkam.
Hallo.
Und außerdem haben wir heute einen neuen Kollegen, den wir im Podcast haben, der aber schon einige Zeit hier ist. Rechtsanwalt Maximilian Pohl. Ein junger Kollege, seit einigen Jahren hier im Büro und seit 2 Jahren auch als Rechtsanwalt. Max, wie schön, dass du heute mit uns ein wenig podcastest.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Der Max ist nicht nur derjenige, der mit uns heute den Podcast macht. Wir machen das heute zu dritt, sondern wir haben vor allen Dingen, und das ist der Grund und Thema für diesen heutigen Podcast, wir haben in den letzten 3 Monaten uns zu dritt sehr intensiv mit dem Jahresupdate beschäftigt. Jahresupdate heißt, wir gehen zu verschiedenen Industrie- und Handelskammern, zu Verlagen und auch Inhouse und bieten einen Vortrag an, in dem wir alle Änderungen, die es aus den Bereichen Zoll und Außenwirtschaft, Umsatzsteuer, Nachhaltigkeit und allem, was damit zusammenhängt, über das letzte Jahr gegeben hat und tragen das als einen Vortrag vor. Und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern da wurde ich vor allen Dingen auch bei der Erstellung dieses Vortrages ganz intensiv unterstützt von der Kollegin Barkam und im Vortrag vor allen Dingen auch durch den Kollegen Pohl. Das heißt, wenn Sie an einer unserer Veranstaltungen, es waren immerhin 20 Veranstaltungen in den letzten Wochen teilgenommen haben, dann haben Sie mindestens einen, wenn nicht 2 oder alle 3 bei einer Veranstaltung gesehen. Wir haben das heute als Thema rausgesucht, weil es schon was ganz Besonderes ist, auch für unsere Tätigkeit als Anwälte, dass wir uns im Herbst einmal zusammensetzen und sämtliche Themen durchgehen, die es im Jahr gegeben hat, vor allen Dingen aus den anwaltlichen Tätigkeiten. Immerhin sind wir 8 Anwälte hier in Münster, dass wir vergleichen, was hat die Verwaltung sich Neues überlegt, was sind Prüfungsschwerpunkte, was kommt Neues vom Gesetzgeber oder was wird Neues vom Gesetzgeber kommen und vor allen Dingen, was hat die Rechtsprechung an neuen Ideen entwickelt. Und das stellen wir zusammen und versuchen in einem Zeitfenster, Almut, wie lang? 4 Stunden, glaube ich, maximal, ne?
Ja, in der Regel sind es 4 Stunden, genau, das ist so die optimale Zeit.
In einem Zeitfenster von 4 Stunden die Inhalte vorzutragen. Du hast recht, es gibt einige Veranstaltungen, die auch auf 6 Stunden ausgedehnt sind. Da können wir aber dann noch ein paar Beispiele mehr bringen, damit wir den Stoff auf 6 Stunden aufteilen können. Und ich glaube, wir hatten 1, 2 sportliche Veranstaltungen, wo es deutlich schneller ging. Da bewundere ich dann die Teilnehmer, dass die auch in kürzerer Zeit durch den ganzen Stoff mit uns durchrennen. Aber wie auch immer, es ist eine Größenordnung von 4 Stunden, auf die wir das Ganze ausgerichtet haben. Und natürlich, wenn wir Inhouse-Schulungen zu dem Thema gemacht haben, haben wir das dann individuell anpassen können. Und ich denke, es ist ein wunderbarer Überblick über das, was zurzeit bei uns in der Szene im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht los ist. Und deswegen dachten wir uns, das wäre vielleicht auch ein spannendes Thema für einen Podcast. Und was gibt's da Besseres als die Version Nummer 10. Insofern steigen wir ein. Wir haben bei jeder Veranstaltung zu Beginn gesagt, wir schnallen uns an, lehnen sich zurück, hören zu. Wir werden nicht die 4 Stunden vortragen, sondern die Highlights.
Man muss ja auch sagen, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt erreicht ist, wo das Update rund ist. Es war ja in diesem Jahr ein bisschen verrückt, so habe ich das zumindest empfunden, weil wir immer wieder nachjustieren mussten, weil der Gesetzgeber insbesondere auf EU-Ebene einfach keine Ruhe gelassen hat und wir doch viele Entwicklungen nochmal so zum Jahresende tatsächlich waren und im Laufe der Zeit, also immer wieder so Kleinigkeiten, wo einzelne Themen nochmal ein bisschen angepasst werden mussten. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir eben die Highlights rauspicken können und nochmal über einzelne Themen sprechen können.
Meinst du, wir sollten die ganze Runde nochmal machen, Almut?
Eigentlich schon. Jetzt ist ja sogar, kommen wir später zu, auch noch letzte Woche die Änderungsrichtlinie zu CS3D herausgekommen. Das fehlte irgendwie noch so im Nachhaltigkeitsbereich. Jetzt ist es eigentlich rund.
Ja, Almut, ich denke, wir müssen dann nochmal Einladungen verschicken. Aber jetzt Spaß beiseite. Das ist dieses Jahr wirklich besonders, dass wir in der Zusammenstellung noch viele offene Punkte hatten und im Dezember schon das ein oder andere nachreichen konnten und tatsächlich, und das haben wir auch allen Teilnehmern angeboten. Es geht jetzt nochmal eine E-Mail an alle Teilnehmenden raus, sodass zumindest die aktuellen Folien in der aktualisierten Version auch verwendet werden können. Aber lass uns da mal in den Inhalt reingehen. Wir starten jedes Mal bei jedem Update mit so allgemeinen Themen wie Zolltarif und Zollwert. Das sind die Dauerbrenner, ohne jetzt die Zolltarifnummer vorzutragen oder die Details des Zollwerts zu erläutern. Aber es gab ein Highlight im Bereich des Zollwerts, wo vor allen Dingen du dich auch als Anwältin ganz aktiv tummelst. Was ist das im Bereich des Zollwerts, was auch die Teilnehmer besonders interessiert hat?
Ja, genau, das merkt man, dass das jetzt auch in den Unternehmen immer mehr ein Thema ist. Das sind vor allem diese Konstellationen, wo das importierende Unternehmer dem Hersteller im Drittland zum Beispiel Werkzeuge oder Designvorlagen zur Verfügung stellt, damit die Ware überhaupt hergestellt werden kann. Das Zollrecht spricht da ja etwas antiquiert von sogenannten kostenlosen Beistellungen. Und das führt eben zu Konstellationen, wo diese Werte dieser Beistellung eben einzubeziehen sind, aber eben nicht in jedem Fall. Und da haben wir ja aus der Rechtsprechung ein paar Fälle mitgebracht, genau, wo wir auch teilweise involviert sind. Und eine besonders prekäre Konstellation ist eben die Situation, dass Designvorlagen, die eben in Deutschland erstellt werden, dem Hersteller im Drittland kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder aber eben einem zwischengeschalteten Unternehmen im Drittland. Und das sind so die gewissen Abgrenzungen, wo man genau schauen muss, weil nach dem derzeitigen Stand eben, zumindest auch was die Auffassung der Zollverwaltung ist, sind eben dann Kosten einzubeziehen, wenn ein Zwischenproduktionsschritt gemacht wird und dann eben das Design in eine solche Beistellung eben einfließt und eben dann erst dem Hersteller zur Verfügung gestellt ist. So kann man so ganz grob, glaube ich, beschreiben.
Genau, es geht um die Mischung. Wir haben zum einen die geistigen Beistellungen, die normalerweise nicht in den Zollwert einfließen, und wir haben die materiellen Beistellungen, wo Aufkleber, sonstige Sachen, das waren unsere Beispiele, am Ende dem Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Und dann, wenn sich das mischt, wenn das Design aus Deutschland kommt, die Aufkleber aus dem Drittland, dann stellt sich die Frage, haben wir hier geistig oder haben wir eine materielle Beistellung? Ich gebe zu, das ist so ein bisschen nötig, wenn man das bis ins Detail auch nachvollzieht. Aber es ist eine offene Frage, die vor allen Dingen bei modernen Produktionsformen, wo ganz viele verschiedene Stationen noch beteiligt sind, durchaus eine Rolle spielt, ob man da die geistige Leistung, die aus der Europäischen Union stammt, dann am Ende des Tages wieder verzollen muss, weil sie sich in der Ware dann am Ende manifestiert. Das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, das ist auch noch nicht abschließend geklärt, Almut, oder?
Nee, genau. Da gibt es aktuell EuGH-Verfahren. Da geht es genau um diese Fragestellung, was ist eben, wenn das Design in Deutschland oder in der Europäischen Union entwickelt wurde und dann erst transferiert wird. Ja, da müssen wir mal abwarten. In einem Fall könnte im Laufe dieses Jahres schon eine Entscheidung fallen. Und da können wir dann vielleicht im nächsten Update drüber berichten.
Okay, ja, dann drücke ich dir die Daumen in dem Fall. Ein anderes Thema, was auch uns seit einiger Zeit beschäftigt, ist die Zollreform. Der bestehende UZK soll reformiert werden und es wird viel darüber nachgedacht, ob man das ganze System ändert. Wir konnten den Teilnehmern aber auch an der Stelle tatsächlich nicht viel Neues berichten, weil die entsprechenden Reformideen nach wie vor im Trilog in Brüssel diskutiert werden. Aber ein Element war an der Stelle ganz wichtig. Und zwar ist mehr oder weniger der erste Schritt der Zollreform eine Neuregelung für den E-Commerce. Und an der Stelle, wo man auch erhebliche Zuwachsraten an Sendungen feststellen kann, an der Stelle wird es auch recht kurzfristig eine Änderung geben, auf die sich auch beteiligte Unternehmen einzustellen haben. Das ist im Falle der Sendungen von B2C, also von Unternehmen an Consumer. Da gibt es eine wichtige Grenze, 150-Euro-Grenze, innerhalb der zurzeit noch Sendungen zollfrei sind. Und diese 150-Euro-Grenze, die soll wegfallen. Und da arbeitet die EU-Kommission zusammen mit den beteiligten Playern in Brüssel zurzeit an einer Neuregelung. dass man den Zoll, der auf Pakete bis 150 Euro angefallen oder auf Sendungen bis 150 Euro angefallen wäre, dass der pauschaliert wird mit einem Betrag von 3 Euro. Und diese 3 Euro werden dann nach derzeitigem Stand, muss man wohl sagen, pro Zolltarifnummer in der Sendung erhoben werden. Also ein pauschalierter Zoll, 3 Euro, unabhängig vom Zollwert, bis zu 150 Euro Warenwert, aber eben auch für weniger Warenwert. Da können 3 Euro durchaus ganz viel sein. Und dann ist es auch egal, welche Ware, solange Verbote und Beschränkungen nicht betroffen sind. Und da sind wir gerade mitten in einer Neuregelung. Da werden wir wahrscheinlich in einem der nächsten Versionen des Schlagbaums auch noch zur Stellung nehmen, wenn sich das manifestiert hat. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was man tatsächlich auch zur Zollreform aktuell sagen kann. Nach dem Zoll haben wir uns mit dem Thema Warenursprung Präferenzen befasst. Da waren einige Präferenzabkommen zu berichten. Ich glaube, auf die müssen wir zurzeit nicht unbedingt eingehen. Aber was in der praktischen Arbeit vor allen Dingen für viele Unternehmen ganz wichtig ist, waren die Änderungen vor allen Dingen zum Ende der Übergangsphase im Bereich PEM, Pan-Euro-Med. Das ist dieser Bereich des regionalen Übereinkommens, der von der westlichen Seite der Europäischen Union, also Portugal etc., bis hinten nach Georgien geht und vom Norden bis nach Nordafrika. Also ein Riesengebiet, wo einheitliche Ursprungsregeln gelten, die revidiert wurden. Das heißt, man hat sie überarbeitet und hatte deswegen eine Übergangsphase. Und in dieser Übergangsphase konnten wir mit dem alten System der Ursprungsregeln und dem neuen System der Ursprungsregeln arbeiten. Und Almut, jetzt ist diese Übergangsphase tatsächlich Ende letzten Jahres zu Ende gegangen.
Ja, genau. Das war eine echte Änderung zum 01.01.2026. Seitdem ist es nämlich so, dass nur noch eine Regelung Anwendung findet, also kein paralleles nebeneinander, sondern entweder das alte Abkommen oder halt das neue. Wobei man jetzt für die EU sagen muss, dass die EU eigentlich mit den meisten Partnerstaaten dieser Kumulierungszone eben die neuen Regeln anwendet, das revidierte Übereinkommen, und lediglich noch im Verhältnis zu Algerien und Libanon eben das alte Abkommen anwendet oder sogar die alten Protokolle im Fall von Libanon. Führt eben dazu, dass auch für die Unternehmen in der WUB-Datenbank des Zoll zum Beispiel auch nur noch dann das eine Abkommen angezeigt wird, das gilt. Also da sollten wir auch darauf aufmerksam machen. Das ist eine sehr gute Datenbank, die der Zoll anwendet und in der man eben den aktuellen Stand auch einsehen kann, welches Abkommen die EU im Verhältnis zu welchem Vertragsland eben anwendet. Oder aber auch aus der großen Kumulierungsmatrix, die EU-Kommission regelmäßig veröffentlicht. Jetzt gibt es einen ganz neuen Stand vom 1. März 2026. Auch da kann man genau sehen, welche Länder untereinander welches Abkommen anwenden. Das ist halt vor allem dann wichtig, wenn man kumulieren will, wenn man zum Beispiel diagonal zwischen drei Partnerstaaten eben nutzen möchte, dass gleiche Ursprungsregeln angewendet werden, weil man dann eben schon Verarbeitungsschritte anrechnen kann, um leichter zu einem Ursprung zu kommen. Das ist so der Bonus quasi dieser Kumulierungszone. Und da, das ist aktuell aus Sicht der EU wiederum nur möglich, wenn alle drei Partnerländer eben das revidierte Übereinkommen anwenden. Und für die, was wirklich auch jetzt von sehr großem praktischen Nutzen war, wo auch viele Teilnehmer eben sehr interessiert dran waren, waren eben jetzt die Veränderungen, die das rein praktisch mit sich bringt, was eben die Ursprungsregeln angeht. Und da muss man ja wirklich sagen, dass die einen großen Vorteil mit sich bringen, weil es in vielen Fällen einfacher ist, Ursprung zu erlangen als nach den alten Regeln, weil eben ein größerer Anteil an Nicht-Ursprungswaren im Verarbeitungsprozess enthalten sein darf und man auch Möglichkeiten hat, mit Durchschnittspreisen zu kalkulieren bei den Vormaterialien, sofern es dann bewilligt ist. Das sind so einzelne Beispiele. Wir wollten ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dann doch jetzt mal einen kleinen Überblick geben, eben was der Bonus ist.
Genau. Ich schaue gerade nach der praktischen Anwendung. Wenn die Unternehmen sich jetzt überlegen, sie wenden das neue Recht an, haben sie die Vorteile, die du gerade auch genannt hast. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Macht auch viele Kalkulationen deutlich einfacher und die neuen Regeln, können wir, glaube ich, auch sagen, sind großzügiger. Wenn jetzt aber ein Unternehmen sagt, das ist mir alles relativ kompliziert, dann stellt sich die Frage, grundsätzlich heißt es, neue Regeln müssen wir anwenden. Wo muss ich mich denn jetzt mit der Matrix oder mit den etwas komplizierteren Übergangsregeln beschäftigen, in welchen Fällen? Oder kann ich einfach sagen, für das Standard, für die Standard-Ursprungskalkulation wende ich einfach jetzt das neue Recht an und damit bin ich grundsätzlich erstmal fein?
Ja, genau. Also das ergibt sich dann ja eben zum einen aus der Matrix oder eben aus der WUB-Datenbank des Zolls. Und da sind ja direkt die richtigen Regeln hinterlegt, wenn ich da meinen Abkommensstaat eingebe, in den ich halt liefern will. Also das Einfuhrland, in das ich liefern möchte.
Das heißt also, ich habe die WUB-Datenbank, da kann ich ein Datum eingeben, in der Mitte links. Also WUP online ist das, auf der Seite über zoll.de kommt man dahin. Da kann ich nachschauen, zu welchem Datum möchte ich kalkulieren, welches aktuelles Datum da stehen habe, dann komme ich auch auf die neuen Regeln. Das ist, glaube ich, das erste Praktische, was man festhalten kann. Das nächste ist die Sache mit der Kumulationsmatrix, also die Frage, wer mit wem. Ist, glaube ich, nur dann für die Unternehmen relevant, wenn sie diagonal kumulieren wollen, wenn sie also mehr als zwei Länder beteiligen wollen, weil dann geschaut werden muss, ob die Länder untereinander auch diese Regeln bereits anwenden. Die müssen sich das ja auch untereinander vertraglich versprechen, dass sie die neuen Regeln anwenden. Da haben wir dann tatsächlich den Anwendungsbereich der Matrix, aber das kann natürlich auch deutlich einfacher gesehen werden, denn viele Unternehmen sind gar nicht dabei, diagonal zu kumulieren, sondern stellen diese Ursprungskalkulation nur für eine bilaterale Kumulation an. Und ich glaube, da können wir vor allen Dingen die von dir gerade zitierten neuen Regeln benennen, die vieles deutlich einfacher machen. Die Übergangsphase ist vorbei, kein altes Recht mehr, nur noch neues, aber das neue Recht ist einfacher. Hast du denn den Eindruck gewonnen, dass viele Unternehmen sich mit dem neuen Recht derzeit befassen? Ich habe, wenn wir vorgetragen haben, doch die eine oder andere Frage bekommen, dass die Unternehmen erstmal noch zweifeln sind und denken, da muss ich mich jetzt einarbeiten.
Ja, das ist richtig. Vor allem, weil die meisten ja im letzten Jahr auch weiterhin altes Recht angewendet haben. Das war ja so im Grunde dann die Lösungsmöglichkeit, dass man im letzten Jahr sich noch nicht so mit den Veränderungen beschäftigen musste, dass dann viele gesagt haben, wir prüfen eh weiter nach den alten Regeln. Und jetzt aber eben neues Recht gilt und man dann halt schon eben nochmal in der Kalkulation neu gucken sollte, ob man da etwas anpassen muss. Und vor allem, das haben wir ja auch den Teilnehmenden mitgegeben, ist es ja vor allem für die vorteilhaft, die nach den alten Regeln bisher keinen Ursprung erlangt haben, weil da jetzt teilweise eben größere Chancen bestehen, dann doch zu Ursprung zu kommen. Und das war dann doch für viele sehr interessant, sich jetzt mit den neuen Regeln nochmal zu beschäftigen. Das war so mein Eindruck.
Ja, spannend. Ich bin das ebenso überschlägig übergangen mit den neuen Freihandelsabkommen, die wir zu dem Thema noch erwähnen müssen. Ich glaube, eine Sache können wir nachtragen. Wir haben vor allen Dingen in den ersten Veranstaltungen immer noch gesagt, Mercosur ist zurzeit noch in der Phase des Entstehens. Und wir können sagen, gleiches gilt für Indien, und wir können sagen, dass beides inzwischen abgeschlossen ist, und dass beides jetzt im Ratifizierungsprozess ist. Und bei Mercosur haben wir sogar die absolute Überholspur. Da wird es so sein, dass das Mercosur-Abkommen möglicherweise sogar vorläufig in Kraft tritt als Interimsabkommen.
Genau, so ist es. Ja, genau. Man liest jetzt so in den einschlägigen Pressemitteilungen, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen eben die vorläufige Anwendung angekündigt hat, weil jetzt auf Mercosur-Seite zwei Länder halt unterschrieben haben und Uruguay und Argentinien waren es. Und man jetzt quasi eben EU-seitig wohl vorläufig anwenden möchte, so heißt es.
Das ist eine Pressemitteilung aus der vergangenen Woche. Ich denke, man wird noch in der ersten Jahreshälfte davon sprechen können. Aber das muss man, glaube ich, noch abwarten. Also da werden wir vielleicht auch noch mal drüber informieren. Indien hat noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Da ist man noch ganz am Anfang. Das ist zumindest mein Stand. Fein. So viel zum Bereich des Waren und schon Präferenzen. Und dann haben wir noch so ein ganz besonderes Thema. Das ist aktuell ganz spannend. Das ist die Angelegenheit mit den US-amerikanischen Zöllen. Da haben wir auch kurz drüber berichtet. Vor allen Dingen haben wir dargestellt, dass es Zölle gibt, seit der neue Präsident im Amt ist, die verschiedene Mächtigungsgrundlagen haben. Und während der Vortragsveranstaltung war es zumindest bis fast zum Schluss so, dass noch ein Supreme Court-Verfahren anhängig war, inwieweit eine dieser Ermächtigungsgrundlagen, der International Emergency Economic Powers Act, als valide Ermächtigungsgrundlage dient, um die sogenannten AIPA-Zölle, das ist die Abkürzung, auch zu erlassen. Und da hat der Supreme Court inzwischen zwei Wochen, wir nehmen jetzt Anfang März auf, vor zwei Wochen entschieden, dass das nicht der Fall ist. Mit der Folge, dass diese Zölle unrechtmäßig erhoben wurden. Aber es gilt das, was wir den Teilnehmern schon bereits im Vorfeld berichtet haben. Wir haben das quasi schon avisiert, weil das aus einer mündlichen Verhandlung schon erkennbar war. Man muss, um die Zölle wiederzubekommen, sich jetzt nicht zurücklehnen und abwarten, sondern es passiert nicht automatisch, sondern man muss mindestens einen sogenannten Protest einlegen, sofern man dieser IPA-Zölle gezahlt hat. Und gegebenenfalls muss man auch ein Gerichtsverfahren führen. Wir bündeln das gerade für verschiedene Unternehmen und versuchen da eine vernünftige Lösung zu finden, damit das auch in den USA vernünftig in Gang gesetzt werden kann. Sinnvollerweise macht das ein US-Kollege. Da ist wichtig, dass die Unternehmen sich kümmern, die dieser IPA-Zölle gezahlt haben, um sie wiederzukriegen. Nach derzeitigem Pressestand aus dem Weißen Haus wird man das nicht freiwillig zurückbezahlen, aber ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen die politische Show, die da links und rechts des Weges eine entscheidende Rolle spielt. Aber auch das war ein wichtiges Thema im Bereich Zoll, neben natürlich ganz vielen anderen. Kommen wir zum dritten Teil. Das ist der gesamte Bereich Nachhaltigkeit, der im Wesentlichen von drei Vorschriften dominiert wird, die im letzten Jahr neu gemacht wurden. Das ist zum einen der Carbon Border Adjustment Mechanism, also der CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der dazu führt, dass an der Grenze CO2-Ausstöße zu vergüten sind. Dann den Bereich der Entwaldungsverordnung. Das ist die europäische Deforestation Regulation. Das ist der Bereich, wo vor allen Dingen nachgewiesen werden muss, dass die Ware nicht von Flächen stammt, die einer illegalen Entwaldung unterliegen. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Lieferkette. Du hattest ihn gerade schon erwähnt, Almut, im Eingang, wo wir im letzten Jahr eine neue Lieferkettenrichtlinie in der Entstehung gesehen haben, die aber tatsächlich auch erst vor einer oder zwei Wochen veröffentlicht wurde. Und ohne jetzt zu allen drei Bereichen alle Details zu bringen, was waren die Highlights, Almut?
Ja, bei CBAM war es sicher, dass da im Herbst letzten Jahres eben ein massenbasierter Schwellenwert in die CBAM-Verordnung eingeführt wurde, die sogenannte De Minimis-Regelung. Und danach, das ist halt eine echte Ausnahmeregelung, danach sind eben Einführer von CBAM-Waren, die im Kalenderjahr den Wert von 50 Tonnen eingeführter CBAM-Waren nicht überschreiten, unterliegen eben nicht mehr der CBAM-Verordnung. Und da ist uns schon rückgespiegelt worden, dass das natürlich für viele Unternehmen eine echte Erleichterung ist, weil scheinbar die meisten aus CBAM jetzt rausgefallen sind. Was aber schon auch heißt, darauf haben wir ja auch hingewiesen, dass man das weiter beobachten muss. Grundsätzlich hat die EU-Kommission sich vorbehalten, diesen Schwellenwert auch anzupassen. Aber jetzt nach der derzeitigen Regel gilt eben der 50-Tonnen-Schwellenwert eingeführter CBAM-Waren pro Kalenderjahr. Und danach sind doch viele Unternehmen aus dem Regelungsbereich rausgefallen.
Ich glaube, was wir sagen müssen, ist auch, dass die Unternehmen, die möglicherweise im Laufe des Jahres diese 50 Tonnen überschreiten könnten, dass sie sich darum kümmern müssen, frühzeitig zugelassener CBAM-Anmelder zu werden. Denn man kann aktuell nur noch einführen, Wenn man entweder diesen Zulassungsantrag bisher gestellt hat, dann gibt es auch eine Übergangsphase, oder aber wenn man zugelassener Seewendanmelder ist und diese 50 Tonnen überschreitet. Das heißt also, alle, die irgendwo an der Grenze sind oder das möglicherweise überschreiten könnten, die sollten sich frühzeitig um den Antrag bemühen. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz praktischer Tipp in dem Zusammenhang, damit das nicht zum Einfuhrhindernis wird. Im Bereich der EUDR hat es auch einige Änderungen gegeben. Ich glaube, man hat auch hier den Kreis der betroffenen Unternehmen deutlich reduziert.
Ja, genau. Das war jetzt wirklich auf den letzten Metern des Jahres 2025. Da waren auch viele Unternehmen erleichtert, dass man, dass es nochmal zu einer Verschiebung kommt, nämlich eben um ein Jahr, auf den 30.12.2026 und für Klein- und Kleinstunternehmen eben dann ab Ende Juni 2027. Und das verschafft eben nochmal Luft, um sich vorzubereiten und sich vor allem jetzt auch mit den neuen Regelungen vertraut zu machen. Es gibt auch hier eine Erleichterung, hast du schon gesagt. Die Pflicht zur Einreichung einer Sorgfaltserklärung trifft nämlich nur noch die Marktteilnehmer, die Erzeugnisse in den freien Verkehr bringen oder ausführen. Und jetzt hat man eine ganz interessanten Kniff gefunden. Man hat quasi noch die Kategorie der nachgelagerten Marktteilnehmer eingeführt. Und da ist es eben so, dass lediglich der erste nachgelagerte Marktteilnehmer oder Händler eben die Referenznummer der ursprünglichen Sorgfaltserklärung erfassen und aufbewahren muss. Das ist jetzt schon eine große Erleichterung, eben, dass nicht auch die nachgelagerten Marktteilnehmer eben eine Sorgfaltserklärung abgeben müssen. Und auch für
den Personenkreis auf den Inverkehrbringer. Und der erste Nachgelagerte muss sich noch davon überzeugen mit der Nummer, dass der Inverkehrbringer nicht erfüllt hat. Aber damit ist dann auch wirklich gut. Also mehr Unternehmen sind nicht betroffen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Genau.
Wobei eine Sache auch in den Vorträgen rauskam, das hatte ich tatsächlich im Vorfeld so auch gar nicht gesehen. Man muss jetzt aufpassen, wir haben nicht nur das Inverkehrbringen für die EUDR, sondern wir haben auch die Ausfuhr. Und solange der Ausführer Waren exportiert, die aus der EU stammen, wird es ihm einfach fallen, die Voraussetzungen nachzuweisen. Aber wenn der Ausführer am Ende einer längeren Handelskette steht von Waren, die ursprünglich mal von Drittland in Verkehr gebracht werden, dann muss er die gesamte Kette nachverfolgen, um seinerseits bei der Ausfuhr eine Sorgfaltserklärung abzugeben. Ich glaube, das könnte nochmal eine Problematik werden. Aber ich persönlich setze da ein wenig auf den April, wo die EU-Kommission nochmal ein Simplification Review veröffentlichen wird, das heißt mitteilen wird, ob man doch nochmal Vereinfachungen in dem Zusammenhang findet, sodass wir, glaube ich, da auch noch nicht endgültig rund sind, aber das ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg an dieser Stelle.
Genau.
Und das dritte Recht, was in dem Zusammenhang eine Rolle spielt im Rahmen der Nachhaltigkeit, ist die Lieferkette. Und ich glaube, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat es ziemlich erwuschen im Jahr 25. Da ist von dem, was da ursprünglich mal angedacht war, tatsächlich nicht mehr so richtig viel über. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Oder siehst du das anders, Almut?
Ja, genau. Auch da hat sich der Anwendungsbereich ja erheblich verändert und aus Sicht der Wirtschaft eben vereinfacht. Es sind jetzt nämlich in der Regel eben Unternehmen, sehr große Unternehmen erfasst, die Unternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern und über 1,5 Milliarden weltweiten Nettoumsatz. Und auch da hat sich zum einen die Frist für die Umsetzung der Richtlinie, also dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie eben in nationales Recht umsetzen müssen, verschoben, und zum anderen auch der Zeitpunkt, ab wann die Regelungen anwendbar sind.
Ich glaube, was da auch sehr hilfreich ist, dass die Berichte nicht mehr eingereicht werden müssen. Und da gibt es noch einen Kniff. Bisher gilt ja noch das alte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Auch wenn wir davon ausgehen, dass es deutlich gelockert wird, ist das neue noch nicht wirksam beschlossen, muss man glaube ich sagen. Aber die Unternehmen, die jetzt fürs Jahr 25 noch Berichte vorbereiten, die sollten wissen, dass sehr wahrscheinlich das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz rechtzeitig in Kraft treten wird, sodass es nicht erforderlich ist, dass man die Berichte noch abgibt. So kann man, glaube ich, praktisch vermuten, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Genau. Das BAFA hat ja auch Hinweise gegeben schon im Oktober und hat eben mitgeteilt, dass die Prüfung von Berichten eingestellt wird. Aber du hast recht, grundsätzlich sind die Regelungen noch in Kraft. Ja, ist zu hoffen, dass das jetzt schnell angepasst wird.
Das Ministerium hat das auch so veröffentlicht. Insofern gehen wir davon aus, dass das auch rechtzeitig alles klappen wird. Sämtliche Bußgeldverfahren sind eingestellt worden, wobei unter uns, ich weiß gar nicht, was man da bußgeldpflichtig ansehen kann. Wenn selbst die zuständige Behörde schon seit einiger Zeit auf ihrer Homepage kommuniziert, bitte reichen Sie keine Berichte ein. Insofern, ich glaube, die Ampeln sind ganz klar in Bezug auf die Erleichterungen, die jetzt auch durch den Bundestag gerade durchwandern. Ja, spannend. Ich freue mich ein bisschen, dass die Nachhaltigkeitsregeln trotzdem in gewisser Weise erhalten geblieben sind. Denn Nachhaltigkeit ist durchaus etwas, wovon und wofür wir alle ein Stück weit leben. Aber die Machbarkeit scheint hier doch eine ganz erhebliche Rolle gespielt zu haben, weswegen auch vieles vereinfacht wurde für die Unternehmen. Ja, bleibt uns noch der vierte Teil. Max, die Sache mit der Außenwirtschaft hat uns im letzten Jahr und, sind wir ehrlich, aktuell nach wie vor fest im Griff. Die Frage, was darf ich exportieren, ist schon seit ein, zwei Jahren erweitert worden um die Frage, was darf ich importieren. Ganz wichtiges Thema. Wir reden deswegen auch nicht mehr von der Exportkontrolle, sondern von der Außenwirtschaft. Und das ist so der Teil, den man üblicherweise vor Mittagessen macht, wenn man über die Mittagspause diese Veranstaltung macht. Nicht vor, sondern danach, damit die Leute danach nicht einschlafen. Gut genährt sozusagen, weil das bei allen zu einer erheblichen Nervosität führt. Ich glaube, so schlimm ist es im Einzelfall nicht, aber die Regeln sind erheblich. Wie war dein Eindruck und was waren die Highlights, Max?
Genau, also wie gesagt, ich durfte da den Außenwirtschaftsteil übernehmen und was so ein Punkt war, ein hauptsächlicher Punkt, bei dem auch die meisten Rückfragen kamen, kann man so sagen, das war der Artikel 12 GB aus dem Russland-Embargo. Dabei handelt es sich um Sanktionen oder die Verhinderung der Sanktionsumgehung. Der sieht eben vor, im Wesentlichen zwei Schritte. Und zwar ist das im ersten Schritt eine Risikoermittlung. Da ist vorgesehen in dem Artikel 12 GB Absatz 1 Buchstabe A, dass die Unternehmen geeignete Schritte ergreifen, um die Risiken der Ausfuhr nach Russland und der Ausfuhr zur Verwendung in Russland ermitteln und bewerten?
Ich glaube, man muss die Konstellation mal eben beschreiben. Wir reden tatsächlich bei diesem Artikel, und das ist total neu bei einem Embargo-Recht, wir reden gar nicht mehr von dem direkten Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland, beziehungsweise Belarus, da gibt es einen gleichlautenden, sondern wir reden hier davon, dass Unternehmen einfach in irgendwelche Drittländer liefern, also nach Indien, nach Südamerika, sonst wohin. Und die entscheidende Frage, die diese Norm stellt, aber wir heben das ja tatsächlich auch ein Stück weit über diese Norm hinaus, ist, wie hoch ist die Gefahr, dass Ware, die ich in ein Drittland liefere, von dort nach Russland gelangt? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die wir uns zurzeit bei diesem Embargo stellen. Und das macht die Sache ja so schwierig, weil ja derjenige, der sich um diese Norm kümmern will, ja sowieso gar nicht nach Russland liefert und wie die meisten Unternehmen auch gar nicht liefern will. Sondern es wird in andere Länder geliefert und von dort gelangt die Ware nach Russland, aber auch wiederum nicht entgegen etwaiger Vorschriften, sondern das sind Länder, von wo man nach Russland liefern darf. Und da stellt sich die Frage, was müssten die Unternehmen in Europa machen, um diese sogenannte Umgehung zu verhindern? Und da sagst du zu Recht, der Artikel 12 GB, das war allgemeiner Grundsatz, verlangt eine Risikoanalyse. Das heißt, dokumentiert muss nachgewiesen werden, dass man einen Vorgang überprüft hat und dass man ein Risiko bestimmt hat, dass die Ware über Bande sozusagen nicht nach Russland wandert.
Genau. Was das Ganze auch ein bisschen schwieriger für die Unternehmen macht, ist, dass gewissermaßen öffentliches Recht, also Recht, was eigentlich zwischen Ländern bzw. der EU gegenüber Russland seine Geltung entfaltet, so ins Zivilrecht abfärbt. Also was die EU da eben vorhat, ist über diese Regelungen die Wirtschaftsbeteiligten dazu zu bringen, in den Verträgen, die mit den Käufern geschlossen werden, Sanktionsumgehungsverhinderung mit einfließen zu lassen.
Das ist ein spannender Rechtsgedanke. Wir haben in Europa die Rechtsauffassung, dass unser Embargo-Recht nur innerhalb Europas gilt. Was wir jetzt verhindern wollen, ist, dass es aus anderen Ländern nach Russland geht. Und das, was du sagst, stellt für viele Unternehmen tatsächlich auch ein Problem dar. Wie kriegen wir diese Regeln jetzt in die Verträge rein, sodass quasi über die Vertragsketten die Begrenzungen weitergetragen werden? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage.
Genau, genau. Und bezüglich gewisser Güter, das sind im Artikel 12 GB die Güter des Anhangs XL des Russland-Embargos, das sind die sogenannten Common High Priority Goods oder CHPGs. Bezüglich dieser Güter muss eben diese Risikoanalyse im ersten Schritt als Due Diligence gewissermaßen angestellt werden, um das Umgehungsrisiko auf erster Linie oder auf erster Ebene festzustellen und dann in einer zweiten oder auf einer zweiten Ebene muss dieses festgestellte Risiko eben minimiert werden. Da werden dann Maßnahmen erwartet, die zu einem wirksam Management dieser Risiken führen, eben durch geeignete Strategien, Kontrollen und Verfahren. Jetzt kann man sich mal die Frage stellen, oder stellt sich jetzt die Frage, was heißt das überhaupt? Was sind denn geeignete Strategien, Kontrollen und Verfahren? Und da sagt die EU-Kommission in ihren FAQ, das sind solche, die im Verhältnis zur Art und Größe der festgestellten Risiken stehen.
Das ist alles so wischiwaschi, aber tatsächlich, und das überrascht mich auch jedes Mal wieder, wenn man sich die individuelle Risikosituation anschaut, die durch Ware oder durch Personen des Empfängers oder Land festgemacht wird, dann kommt man doch zu einer vernünftigen Bemessung des Ganzen. Dann kriegt man da sozusagen ein Risikopreisschild dran geklebt.
Genau, genau. Also man kann auch nicht sagen, dass es ein Risikomanagementsystem gibt, was für alle Unternehmen pauschal anwendbar ist. Da muss sich jedes Unternehmen gewissermaßen die Karten selbst legen. Die Wirtschaftsbeteiligten kennen sich im Zweifel immer am besten aus, wo Umgehungsrisiken lauern im jeweiligen Gebiet, auf dem sie tätig sind. Es gibt, wie gesagt, kein One-Size-Fits-All, sondern es handelt sich hier um Compliance. Und da besteht ein unternehmerischer Gestaltungsspielraum bezüglich der Frage, wie die Risikoanalyse stattfindet und eben auch, wie das Risikomanagement danach stattfindet. Wichtig ist nur, dass man es überhaupt durchführt und auch dokumentiert. Diese Pflicht besteht nämlich auch, dass diese Risikobewertung dokumentiert wird und auch auf dem neuesten Stand gehalten.
Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz entscheidender Punkt für viele Unternehmen, die sich die Frage stellen, was muss ich machen? Und die Frage, was muss ich machen, kann man eigentlich gar nicht so richtig beantworten, mit Ausnahme der Antwort, versucht ein Risiko zu betrachten. Und wenn ich dann Maßnahmen festgelegt habe und selbst überzeugend zum Ergebnis komme, das reicht oder das ist angemessen, dann ist das erst einmal in Ordnung so. Dann ist das nur eingeschränkt überprüfbar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich treffe eigentlich nur Unternehmen, die bei denen es nicht so ist, die noch nicht mal mehr irgendwelche Maßnahmen ergriffen haben. Und das ist zu wenig. aber jedem Unternehmen, das gesagt, für sich selbst festgestellt hat, dass hier sehe ich ein Risiko bei dem und dem Produkt oder bei dem und dem Kunden oder bei dem und dem Land und sagt, ich versuche dieses Risiko durch eine Vertragsklausel oder durch ein entsprechendes Post-Shipment-Kontrollverfahren, das heißt, ich frage den Kunden im Nachhinein, was hast du eigentlich mit meiner Ware gemacht? Oder aber sogar technische Vorrichtungen werden teilweise diskutiert. Überall da, wo etwaige Maßnahmen ergriffen werden, wird man sagen müssen, das ist in Ordnung.
Genau, und die EU-Kommission gibt den Unternehmen auch in Mitteilungen oder Hinweisen so gewisse Anhaltspunkte für Anzeichen einer Umgehung oder möglicherweise kritische Anzeichen, bei denen dann eine rote Lampe angehen muss, sogenannte Red Flags. Und die können eben auf jeder Ebene stattfinden oder aufploppen, sage ich mal. Wichtig ist zum Beispiel, welche Personen sind beteiligt. Das können dann die Geschäftspartner sein, die Kunden, die handelnden Personen. Wer ist die letztendlich begünstigte Person? Das kann aber auch ein anderer Anknüpfungspunkt sein, wie die Transaktion, den Geldfluss oder die Logistik. Also wenn schon klar ist, dass mein Kunde, der mit dem LKW die Ware abholt, einen Weg wählt, der über belarussisches oder russisches Gebiet führt, dann kann ich davon ausgehen, dass die Ware durch Russland geht. Und sowas gilt es eben zu erkennen und diese Risikoparameter auch für das Unternehmen zu definieren, damit die Mitarbeitenden in dem Bereich entsprechend handeln können.
Ich glaube, das ist die Herausforderung im Unternehmen und ich wage mal die Prognose, das wird auch noch heftiger. Es ist vor allen Dingen so, dass die Embargo-Regeln verschärft werden sollen. In der vergangenen Woche sollte das neue Sanktionspaket auch veröffentlicht werden. Es ist dann nicht zur Einigung in Brüssel gekommen, aber das ist so eine Frage der Zeit, bis das dann auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden wird. Und dann werden wir, glaube ich, genauer was wissen. Aber hier wird sicherlich auch ein Schwerpunkt liegen in der Umsetzung von Embargos. Und die noch offene Frage ist sicherlich auch, wird sich das auf andere Embargo-Regeln, Iran etc. noch ausweiten? Auch da kann man ja gegebenenfalls über Umgehungen und Maßnahmen der Umgehungsverhinderung sprechen. Ja, spannend. Also das auch die Außenwirtschaft ist im letzten Jahr erheblich weiterentwickelt worden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen vor allen Dingen auch hier die Schwerpunkte erkennen. Wir haben damit im Prinzip den gesamten Inhalt, vor allen Dingen von den Schwerpunkten unseres Jahresupdates betrachtet. Almut, wann machen wir die nächste Veranstaltung?
Ja, ich habe ja gesagt, wir können jetzt eigentlich nahtlos weitermachen.
Das Ganze nochmal vernünftig vortragen. Also was wir durchaus sagen können, ist, nach wie vor gibt es Unternehmen, die dieses Update individuell auf die Unternehmensbedürfnisse zugeschnitten hören wollen. Das, glaube ich, ist auch sehr, sehr sinnvoll, dass die Unternehmen sich intern überlegen, was gibt's alles Neues in Bezug auf ihre eigenen Prozesse und was muss gegebenenfalls angepasst werden. Gerade auch das letzte Thema, Max, im Bereich der Umgehungsverhinderung, muss sicherlich individuell für jedes Unternehmen geschaut werden. Das haben wir nach wie vor. Und ansonsten, wie heißt das so schön, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir werden quasi ab dem Sommer wieder in das nächste Jahresupdate in Anführungsstrichen soweit einsteigen, als dass wir die verschiedenen Themen zusammenstellen. Und los geht's dann wahrscheinlich wieder im November, quasi in einem halben Jahr. Ich freue mich drauf, ich finde das total spannend. Ich darf vielleicht noch eben bemerken, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir das als Anwälte? Ich persönlich finde das super spannend, sich mit den Teilnehmenden über die ganzen Neuerungen zu unterhalten, denn ich persönlich gebe keine Zollanmeldungen ab. Ich sitze nicht an der Stelle, wo die Praxis angewandt wird und ich nutze das, um ganz viel auch Praxiserfahrung in Vorträgen rauszuhören. Das finde ich super. Und natürlich ist auch spannend, die ganzen verschiedenen Unternehmen dann nach einer gewissen Zeit wieder zu treffen und zu hören, wo ging die Reise hin. Vielen Dank euch. Vielen Dank, Almut, für diesen Überblick. Toll, Max, dass du dabei
Danke auch.
Bist.
Ja, vielen Dank.
Auch nochmal mit einer deutlich jüngeren Sicht der Dinge an die Neuerungen rangehst. Und ich denke, wir werden in den nächsten Monaten uns mit diesen Themen auch nochmal intensiver beschäftigen. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie zukünftig gerne zu. Alles Gute und ciao.
Tschüss.
Tschüss.